Bevor ich mich mitten hineinstürze in das große Vergnügen, erlauben Sie mir 3,5 Vorworte. Ich hatte nämlich die letzten Tage einige Gespräche darüber, was eine Predigt ist. Ich will Ihnen jetzt nicht sagen, eine Predigt ist Punkt, Punkt, Punkt. Ich möchte Ihnen sagen, was ich hier versuche und was ich Ihnen anbiete. So wie ich Predigt verstehe, ist es keine Erklärung der Welt. Ich sage Ihnen nicht, die Welt ist quadratisch und praktisch, da ist oben, da ist unten, da ist links, da ist rechts. Ich verstehe Predigt als den Teil der Heiligen Messe, der frei gestaltbar ist. Und wo es darum geht, die Botschaft Jesu Christi etwas zu übersetzen in ihre Sprache, in ihren Alltag. Ich möchte das gerne auf eine unterhaltsame Art und Weise tun, dass Sie sich weder langweilen, noch dass Sie schlafen müssen, auch nicht so, dass Sie auf die Uhr gucken in der Hoffnung, wann ist er endlich fertig damit. Dann gehen Sie besser zu einem anderen Prediger, falls das sein sollte. Das, was ich Ihnen biete, ist wie ein großer Strom, ein angenehmes, warmes Wasser. Gehen Sie hinein, lassen Sie sich mittragen, gucken Sie sich nach links und rechts um, halten Sie sich mal hier an einem Baumstamm fest und gehen Sie dort auf eine kleine Insel. Es geht nicht darum, dass Sie hier eine Vorlesung oder einen Vortrag verfolgen, der verlangt mitzuschreiben, wo Sie jeden Schritt exakt mitverfolgen müssen und alles, jedes Detail verstanden haben müssen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, sich anregen zu lassen, mehr Freude zu bekommen am Glauben, an der Beziehung zu Gott. Und wenn nur eine Sache dabei ist, die Sie anregt, in die eine oder andere Richtung, ist es gut. Wenn Sie sich etwas empören, hervorragend, da kommt ein Nachdenkprozess in Gang. Sie müssen überhaupt nicht mit mir übereinstimmen. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Übung. Fühlen Sie sich angeregt und frei, Ihren Glauben neu zu beleuchten und etwas zu vertiefen. Ist auch wichtig bei dem, was ich jetzt zu sagen habe. Sie hören nämlich heute einen zweiten Teil aus der Feldrede des Lukas-Evangeliums. Also wieder mal das, was Jesus predigt, nicht nur, dass er predigt und wie toll der Effekt seiner Predigt ist. Der Evangelist liefert Ihnen eine sehr, sehr, sehr komprimierte Zusammenfassung von Apophthegmata, nennt man das eigentlich, Herrenworte. Ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, ob das einen roten Faden hat. Ja, es hat einen roten Faden, nämlich die Frage, was gehört Gott? Was gehört Gott? Zum Beispiel gehört Gott meine Ehre. Wenn mich jemand öffentlich ohrfeigt, ist das nicht besonders nett. Wenn er mich mit seiner rechten Hand schlägt, auf meine linke Wange, werde ich, wenn er kräftig genug zuschlägt, 3 rote Fingerabdrücke da haben. Wenn ich ihm die andere Wange noch hinhalte, die rechte, wird er mich mit der Rückseite derselben Hand noch einmal schlagen. Wenn es eine höher gestellte Persönlichkeit der Antike ist, hat er Finger mit Ringen. Schlägt er mich mit der Rückseite seiner Hand, werde ich nicht nur hier 3 rote Abdrücke, ich werde auch hier mehrere blutige Striemen haben. Die andere Seite ist noch mehr Entehrung. Was gehört Gott? Ihm gehört meine Ehre. Und so ist es zum Beispiel auch mit dem Urteilen und Richten. Wissen Sie, es ist so herrlich schön, andere Leute klein zu machen. Und wenn ich in meinem Kopf andere korrigiere, es besser weiß, stelle ich mich immer über sie. Ich mache mich größer, auch ich mit meinen 1,93, und mache die anderen ein kleines bisschen kleiner in meiner Meinung. Andere zu verurteilen, andere zu richten, ist immer ein sich drüber stellen, sich größer machen und andere kleiner machen. Das gehört Gott. Ich könnte Ihnen jetzt zu allen anderen Punkten Ähnliches erzählen, aber machen wir mal einen Schlusspunkt hier. Was gehört Gott denn nicht, wäre die nächste logische Frage. Gibt es im Leben Bereiche, die fromm sind und Dinge, die halt einfach weltlich sind? Ich denke an die Zeit der Industrialisierung. Vielleicht haben Sie es auch mal gelesen, die Weber von Hauptmann mit den Fabrikanten der Wollweber in Schlesien, die die Produktionsmittel zur Verfügung stellen, die wohl angesehen sind, viel Geld verdienen und natürlich mit dem Pfarrer auf Du und Du verkehren, jeden Sonntag in der Kirche sitzen. Ganz vorne in der ersten Reihe haben sie ihren Ehrenplatz, während in den Elendshütten der Weber trotz 16 oder 18 Stundentage die Weber und ihre Kinder an Hunger sterben. Es ist halt so, es sind zwei Bereiche, meine wirtschaftliche Tätigkeit und meine Frömmigkeit. Stellen Sie sich einen mexikanischen Drogenbaron vor, der unglaublich einfühlsam mit seinen Kindern umgeht, verständnisvoll mit ihnen ist, Zeit hat, ein liebevoller, präsenter Vater, der auf der anderen Seite dafür sorgt, dass es in manchen Großstädten des Westens großes Elend in Familien gibt, weil Kinder im Drogenrausch jeden Halt verlieren, sich als Jugendliche schon prostituieren und mit 20 unter der Erde sind. Aber man muss das feinsäuberlich trennen. Das fromme Leben und meine Geschäftstätigkeit. Und wenn Sie ehrlich sind, Sie machen es auch so. Ich mache es auch so. Es gibt Bereiche, die gehören Gott nicht. Die würde ich nämlich nie jemandem erzählen. Da hätte ich auch was dagegen, wenn mich jemand dabei beobachtet oder wenn jemand darüber redet. Wenn es einen Menschen gibt, wo es mir wichtig ist, dass er gut über mich redet, darf er das nicht wissen. Meine kleinen Intrigen, meine kleinen Lügeleien, meine kleinen Unterschlagungen, meine Unaufrichtigkeiten, bitteschön nicht diese Person. Das ist von meinem anderen öffentlichen Recht, ich zu trennen, das öffentliche Ich und das Schatten-Ich. Das hat mit Gott nichts zu tun. Ist es so? Ist es so? Es gibt den wichtigsten Bereich im Leben des Menschen, der in der katholischen Kirche so gut wie nie bepredigt wird. Ich habe extra mal versucht, ich habe mich damit schon lange beschäftigt, die Bibelstellen nachzugucken in den Sonntagslesungen der drei Lesejahre. Heute ist der einzige Sonntag, wo in den vielen, vielen Bibeltexten ein kleines Schnipschen vorkommt, das mit dem wichtigsten Thema des menschlichen Lebens zu tun hat, nämlich Geld. Geld ist nicht alles im Leben, aber ohne Geld ist alles nichts. Oscar Wilde, der sagte, als ich jung war, glaubte ich, dass Geld das Wichtigste im Leben ist. Als ich alt war, wusste ich, dass Geld das Wichtigste im Leben ist. Ist es so, dass es zwei getrennte Bereiche gibt, dass das Geld da und der liebe Gott dort ist, dass beides nichts miteinander zu tun hat? Um es von Anfang an klarzustellen, ich bin hier nicht auf Werbetour. Es geht mir nicht darum, dass Sie hinterher 50% Ihres Einkommens auf mein Bankkonto überweisen oder auf das Konto der katholischen Kirche. Was Sie mit Ihrem Geld machen, mit wie viel Prozent, ist komplett Ihre Sache. Und ob Sie es für sich behalten oder jemandem geben, es ist nicht mein Thema. Mein Thema ist heute, Sie dafür zu sensibilisieren auf die Frage, ob geistliches Leben heißt, dass es Schattenbereiche gibt, die mit Gott nichts zu tun haben, oder ob mein Leben alles mit Gott zu tun hat. In der gesamten Bibel gibt es 500 Verse, die mit Glaube und Gebet zu tun haben. Und 2000, die mit Geld und Besitz zu tun haben. Von den 10 Geboten haben 3 mit dem Umgang mit Geld und Besitz zu tun. Von den 38 Gleichnissen Jesu sind 16 Gleichnisse zum Thema Geld und Besitz. Ist Geld ein Thema, das mit dem Glauben nichts zu tun hat? Oder ist es ganz zentral? Steht es zentral für die wichtigsten Werte meines Lebens in einer Überflussgesellschaft? Sicherheit, Freiheit und Macht. Mein Geld sichert mich ab gegen die Stürme des Lebens. Je mehr ich auf der hohen Kante habe, je mehr Depots, desto weniger kann mir das Auf und Ab der Wirtschaft anhaben. Und höhere Energiepreise sind mir egal. Es gibt mehr Freiheit. Ich kann das Auto fahren, auf das ich gerade Lust habe. Ich kann das Haus kaufen, auf das ich Lust habe. Ich kann den Urlaub machen, wo ich will. Ich kann es mir leisten. Und natürlich auch Macht. In dem Augenblick, wo sie so viel Geld haben wie ein Elon Musk, sind sie eine politische Größe. Egal, ob sie einen Sinn für Politik haben oder nicht. Geld führt auch automatisch zu Macht und Sexappeal sowieso. Das wissen Sie von den alten weißen Männern, wie anziehend die manchmal sind. Vermutlich, ob das so stimmt, lassen wir mal beiseite. In der Bibel gibt es einen Hinweis Gottes, wie du mit deinen Dingen umgehen sollst. Es ist ein großes Thema, das braucht viele Stunden und viele Predigten. Ich gebe Ihnen einfach mal einen kleinen Einstieg. Du sollst mit den Dingen so umgehen, dass der erste Teil Gott gehört. Der erste von 10 Teilen gehört Gott. Es ist also nicht so, dass ich warte, bis ich 10 Kinder habe und ein Kind Gott schenke. Von Abraham wird der erste Sohn zurückgefordert, weil er ein Geschenk Gottes ist und Gott ohnehin der ist, von dem alles kommt und dem alles gehört. Zuerst sollst du den 10. Teil geben, sagt das Alte Testament. Warum ist das überhaupt interessant? Es ist deswegen interessant, weil es das wichtigste Thema in unserem Leben ist und weil man geistlich unglaublich viel lernen kann im Umgang mit Geld. Freikirchler sagen, zeige mir deinen Kontoauszug und ich sage dir, was für ein Christ du bist. So weit will ich nicht gehen, das ist auch nicht mein Thema. Aber in ihrem Umgang mit Geld zeigt sich ihr Glaube an Gott, den Herrn. Fangen wir an mit der Frage Sicherheit. Worauf gründe ich die Sicherheit meines Lebens? Auf die Sozialsysteme des Staates? Auf meine angesparten Depots? Auf das Vermögen meiner Familie? Oder doch am Ende weiß ich, dass ich nackt und mit leeren Händen dastehe und Gott allein die Sicherheit meines Lebens ist. Sie kennen die Figur aus dem Alten Testament, die das durchexerziert. Das ist der Hiob. Zeige mir, wie du mit Geld umgehst. Ich sage dir, wie dein Glaube ausschaut. Wie schaut's mit Freiheit aus? Wissen Sie, viel Geld macht nicht zwingend frei. Auch kein Geld macht nicht zwingend frei. Mein ganzes Denken kann sich um diese Frage drehen, egal ob ich riesige Vermögensbestände habe oder nur wenige Groschen. Kann ich ruhig schlafen? Oder fühle ich diese Leichtigkeit, die Freiheit der Kinder Gottes, weil alles geschenkt ist, weil Gott gibt und Gott genauso nehmen kann und wie es ihm gefällt, so gefällt es auch mir. Und so könnten wir weiter das Ganze durchdeklinieren. Ich breche das mal hier ab. Das Entscheidende, was die Bibelstelle Ihnen heute zeigt, ist, wie Gott sich es vorstellt, wie das mit den Vermögenswerten funktioniert. Gott ist nämlich unendlich großzügig. Sein Maß ist das Übermaß und er möchte mich teilhaben lassen an diesem maßlosen Verschwenden der Dinge. Ich lasse das mal so provozierend stehen. Maßloses Verschwenden. Gib, dann wird dir gegeben werden. Vers 38, Lukas 6, 38. Gib, dann wird dir gegeben werden. Wie schaut das aus mit Ihrem Glauben? Ist das ein netter Satz? Oder ist es eine Lehre von Jesus, die mein Herz unmittelbar trifft? Dann müssen wir uns die Grammatik mal angucken. Gib. Zuerst bin ich dran mit dem Geben. Weil das ist ein göttliches Prinzip. Wissen Sie, der liebe Gott hat die Welt geschaffen, bevor Sie da waren. Er geht immer in Vorleistung. Gott ist immer der, der in Vorleistung geht. Und wenn Sie mal versucht haben, das Herz eines lieben Menschen zu erobern, wissen Sie, dass Sie das auch tun müssen. Sie müssen in Vorleistung gehen. Das ist das Prinzip im Reich Gottes. Gib, dann wird dir gegeben. Es zeigt dein Gottvertrauen. Es zeigt auch, wie hoch du das Vermögen, die Gabe schätzt, weil du gibst dir gleich den 10. Teil. nur so als Gedankenspiel. Das Maß Gottes wird vorgestellt in diesem Vers 6,38. Gott gibt das gute, gedrückte, geschüttelte, überfließende Maß. Das können Sie sich vorstellen mit einem Schüttgefäß für Mehl oder Kaffee. Haben Sie schon mal versucht, Kaffee in eine Dose zu füllen? Oder Mehl? Das gute Maß heißt, dass der Kaufmann die richtige Größe benutzt und nicht ein Gefäß, das ein bisschen kleiner ist, das man aber nicht sieht, weil die Wand vielleicht ein bisschen dicker ist oder es von der Höhe her ein bisschen weniger. Gott benutzt das gute Maß. Er drückt es, dass mehr reingeht. Er schüttelt es. Wenn Sie versuchen, einen Pfund Kaffee in die Dose zu bringen, stellen Sie fest, das geht nur, wenn ich schüttle. Und dann ist plötzlich oben Platz. Oder wenn Sie mal eine Müsli-Packung aufmachen und feststellen, nur Karton, aber kein Müsli drin. Das geschüttelte Maß. Und zuletzt überfließend. Er gibt noch oben ein Häufchen drauf, statt es abzustreichen. Gottes Maß ist immer das Übermaß. Die Frage an mich als Gläubigen ist, wie viel Maß traue ich ihm zu mit dem ersten 10%, die ich gebe? Noch deutlicher, ein zweiter Satz. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, wird euch gegeben werden. Ich könnte Ihnen ganz viele Zeugnisse bringen von Menschen, die das in ihrem Leben erfahren haben. In dem Augenblick, wo sie aufgehört haben, sich Angst zu machen um ihr Geld, um ihre Finanzen, in dem Augenblick, wo sie Gott, dem Herrn, ihre Finanzen übergeben haben, ist eine Ruhe in ihrem Herzen eingetreten, ein Friede, und sie stellten fest, es stimmt. In dem Maße, in dem ich gebe, werde ich selbst beschenkt. Ich finde, das ist eine Wahrheit, um die Sie als katholische Gläubige nicht betrogen werden dürfen. Auch wenn nie darüber gepredigt wird, ist es ein Prinzip des Reiches Gottes. Es steht so in der Bibel. So wie du gibst, wirst du beschenkt werden. Und das Maß, das du Gott zutraust, mit demselben Maß wird er dich überschwemmen. Gott testet, ob du ein guter Geber bist oder nicht. Und wenn du ein guter Geber bist, wird er mehr und mehr und mehr durch deine Hände fließen lassen. Denn das Maß der Gnade ist immer das Übermaß. Und je mehr ich bereit bin, fließen zu lassen, desto mehr wird kommen. Ein Bild zuletzt. Gottes Grenzenlosigkeit, die Grenzenlosigkeit seiner Großzügigkeit ist wie ein Fluss. Ein Fluss, den Sie nicht übersehen können. Und Sie haben die Wahl, ob Sie das Wasser dieses riesigen Flusses durch sich strömen lassen oder ob Sie stattdessen ein kleines Wässerchen abzweigen, wie ein Totwasser abtrennen vom Fluss und sagen, das ist meins, das gehört sonst keinem. Es ist die Wahl des Christen, ob er Totwasser pflegt oder reißende Ströme der Gnade durch sich durchfließen lässt. Noch einmal, es geht mir nicht um den Klingelbeutel. Es geht mir nicht darum, wie sie sich verhalten, wem gegenüber sie welchen Anteil geben. Es geht mir darum, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben hören, dass der Glaube auch mit diesem Bereich zu tun hat. Amen.